Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Die Zeit, in der wir leben, ist wirklich spannend, oder? Zu spannend für viele. Beunruhigende Zeiten. Kriege, Pandemie, Teuerung, Naturkatastrophen und solche Sachen lassen ganz viele Menschen fragen, was kommt denn noch auf uns zu? Oder? Nun, seit ungefähr einem Jahr bin ich dabei, die biblische Sicht der Zukunft zu zeigen aus verschiedenen Texten heraus. Wir haben das letzte Mal, als ich dran war, war im Juni. Und da habe ich darüber gesprochen, dass Jesus wiederkommt, sogenannte Entrückung, ein biblischer Begriff. Wenn jemand von unserem Livestream das nachschauen will, hier ist der Link. Und alle anderen sind eingeladen, das auch zu tun. Übrigens, seit Juni sind 14.000 Aufrufe auf dieses Video. Aber das übertrifft der Manuel bei weitem, der auch da hinten steht jetzt bei der Kamera, seine Predigt vor 2 Jahren über das Kommen Jesu hat 117.000 Aufrufe. Und das heißt, 17.000 Stunden wurde das Video geschaut von Leuten. Also wir sind hier nicht so viele, aber es geht weiter hinaus und dafür sind wir dankbar. Es beschäftigt die Leute, genau. Heute kommt ein spannendes Thema, das auch nicht oft Predigtthema ist, nämlich das sogenannte tausendjährige Reich aus der Offenbarung. Das ist ein Buch, Tobi hat gemeint, ich soll was dazu sagen, ich sage nur ganz wenig. Das ist ein Buch für viele mit 7 Siegeln, genau das kommt da drinnen vor, voller Visionen, voller Engel, voller gewaltiger Sachen. Wir können schon einige Sachen, einige Basics daraus ohne Zweifel herauslesen, auch wenn es verwirrend scheint. Und ich möchte dir Folgendes sagen, am Ende dieser Predigt wirst du merken, dass es mit dir zu tun hat. Es ist ein Thema, das vielleicht in weiter Zukunft liegt, das wissen wir nicht, auf alle Fälle liegt es in der Zukunft und dennoch hat es einen Bezug zu uns, zu dir und mir heute. Bleib dran. Es gibt 4 Sichtweisen bezüglich des Verständnisses des tausendjährigen Reiches. Ich kann aus Zeitgründen nicht darauf eingehen, nicht auf alle. Was ich aber bringe, kommt von dieser ersten Sicht, die sogenannte prämillenaristische Sicht über das tausendjährige Reich. Prä heißt vor, also es ist damit gemeint, Jesus kommt vor dieser Periode zurück auf die Erde. Es gibt noch eine weitere Sicht, die sehr ähnlich ist, nämlich eine dispensationalistische Sicht. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Es gibt später auf dem YouTube-Kanal und in unserer Mediathek eine Datei, die du runterladen kannst, wo da noch ein paar Folien mehr dabei sind, um das ein bisschen zu erläutern. Grundbegriff Millennium heißt nichts anderes als 1000 Jahre aus dem Lateinischen. 6-mal kommt in dem Text, den ich später lesen werde, in Offenbarung 20 genau dieser Ausdruck vor, 1000 Jahre, 6-mal. Sonst nicht in der ganzen Bibel. Also und deswegen werde ich hauptsächlich bei diesem Text bleiben. Etwas ist mir noch ganz wichtig zu sagen, ich habe das immer wieder schon gesagt, nämlich wie wir darüber denken, wie die Abläufe sind, zeitlich und was da alles genau passiert, wie wir Theologie betreiben darüber, entscheidet nicht, wie es ablaufen wird. Das entscheidet Gott. Ja? Wir versuchen nur zu verstehen, wie könnte es sein, wie wird es sein. Ja? Und da gibt es eben bei so einem komplexen Thema auch verschiedene Ansichten. Bevor ich den Text lese noch, was ist in Kapitel 19 der Offenbarung, wovon ist die Rede? Es ist ein starkes Kapitel, unglaublich. Wir lesen, dass Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und das ist ja ein Grundbekenntnis der Christenheit. Von dort wiederkommen, heißt es im Glaubensbekenntnis, diesen Satz kennt wahrscheinlich jeder geborene Österreicher. Von dort wiederkommen. Jesus kommt wieder. Und Kapitel 19 beschreibt, er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Und alle seine Feinde, alles, was sich gegen Gott aufgebäumt hat und Menschen verführt hat, also der Antichrist, da gibt es auch eine Predigt, und der sogenannte falsche Prophet, also der Fake-Heilige Geist, werden vernichtet von Jesus. In den Feuersee geworfen, heißt es. Die Hochzeit des Lammes wird erwähnt, das heißt Insidersprache für Christen. Die Gemeinde Jesu, die wahre Kirche Jesu, begegnet Jesus und da wird gefeiert. Immer wieder hat Jesus ja Gleichnisse erzählt, Reich Gottes ist wie ein Riesenhochzeitsmahl, oder? Super, gewaltig. Das wird dann der Fall sein. Die Wirklichkeit, von der er spricht. Und es ertönt ein gigantisches, gewaltiges, großes Halleluja. Im Neuen Testament kommt das Wort Halleluja nur in diesem Kapitel vor. Wir kennen es vom Alten Testament, von den Psalmen. Es heißt ja nichts anderes als Preis den Herrn. Aber in Offenbarung 19, Jesus kommt, wow, großes Halleluja von Engeln und ja, allen, die schon vor uns in den Himmel gegangen sind. Jesus ist da, er herrscht. Und jetzt setzen wir ein bei dem Text, wo es ums tausendjährige Reich geht. Ich habe beim Vorbereiten drei Szenen entdeckt. Zerfällt für mich sehr natürlich in drei Abschnitte. Szene 1. Und noch ein Satz. Wir haben vielleicht viele Fragen, wie das denn da sein wird im tausendjährigen Reich. Die meisten werden nicht beantwortet, sage es euch gleich. Ja. Aber was da steht, ist wichtig. Gott hat nicht alles gesagt, nur andeutungsweise, aber das schauen wir uns an. Szene 1. Nun sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen. Er wird nicht identifiziert. Vielleicht ist es der Michael, der den Satan schon einmal aus dem Himmel gekickt hat. Vielleicht ein anderer, ich weiß es nicht. Wird nicht gesagt. Ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund hatte und eine große Kette in der Hand hielt. Er packte den Drachen, die Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, fesselte ihn und warf ihn für 1000 Jahre in den Abgrund. Den Eingang zum Abgrund verschloss und versiegelte er, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vorüber waren. Danach, so ist es von Gott bestimmt, das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung, im Griechischen steht da nur, danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Aber es ist treffend. Er muss, weil Gott es so will. Die Frage ist, was sagen diese Verse jetzt? Was ist der Hauptinhalt? Und ich drücke es mit zwei Worten aus. Satan ausgeschaltet. Er kommt für 1000 Jahre in die Isolierzelle. Er kann nichts mehr tun auf der Welt, wo immer das ist. Der Keyplayer, ein Keyplayer, wie man es so nennt, auf dieser Welt, ist nicht mehr da am Anfang des tausendjährigen Reiches. Jesus ist da, sitzt auf dem Thron, herrscht, regiert. Der Teufel ist nicht mehr da. Wenn wir die zwei Dinge zusammennehmen, dann kommt heraus, das ist superparadiesisch. Subparadiesisch wäre schlechter, ja, unter dem Niveau vom Paradies. Super ist drüber. Es ist besser, als Adam und Eva es hatten im Garten Eden. Denn da war auch Gott und ging mit ihnen im Garten spazieren. Aber im Busch lauerte die Schlange. Jetzt, am Anfang des tausendjährigen Reiches, ist der Teufel weg. Er ist nicht mehr da. Super paradiesische Umstände. Wir könnten auch sagen, Shalom ist wiederhergestellt auf der Erde. Vollumfänglicher Friede. Ich kann das jetzt nicht ausführen, aber da steckt so viel drinnen. Interessant ist ja, dass hier in diesen Versen gar nicht mehr weiter gesagt wird, was da alles so im tausendjährigen Reich, wie das ausschaut. Wird nicht gesagt. Wir haben im Alten Testament eine ganze Anzahl von prophetischen Einblicken sozusagen, wie es sein wird, wenn Gott König ist auf dieser Erde. Und von daher glaube ich, könnte man sagen, ja, da kann man schon einiges auffüllen. Da steht zum Beispiel in Jesaja 11, die Natur wird aufblühen. Der Löwe wird Stroh fressen. Ich bin einer, der sagt, ja, die Feindschaft auch zwischen den Tieren wird aufhören. Und so weiter. Ein anderes, wo wir einsetzen könnten, wäre Micha Kapitel 4, dieses ganz bekannte Zitat oder diese Aussage dort, Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Ja, steht bei der UNO, diese Statue. Das hoffen wir uns Menschen, dass das bald passiert, oder? Es wird keinen Krieg mehr geben. Jesus herrscht und der Teufel ist nicht mehr da. Und Menschen werden ganz friedlich miteinander zusammenleben. Und jetzt aber noch mal kurz, mir wurde bewusst, das ist Zukunft. Gegenwart ist, der Satan ist sehr wohl noch da. Er ist zwar besiegt durch Jesus am Kreuz, aber er mischt mit. Und einige Sachen, die Jesus über ihn sagte, zum Beispiel, Satan ist ein Lügner, Johannes 8, 44. Er kann nie die Wahrheit sagen. Er verdreht immer, lässt was weg, tut was hinzu oder es ist völlig falsch. Er flüstert uns Lügen ein. Und in dem Maß, wie wir Lügen von ihm glauben, hat er uns im Griff. Weil wir glauben, es ist wahr. Und handeln dementsprechend. Jesus sagt, er ist ein Mörder von Anfang an. Der Teufel hasst Gott. Aber er kann ihm nichts antun, weil er ist nicht auf derselben Ebene. Er ist ein geschaffenes Wesen, viel niedriger als Gott. Er kann ihm nichts tun. Aber er kann Menschen was tun, weil er weiß, wir Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Gott hat ein besonderes Interesse an uns. Darum greift er Menschen an, stachelt Menschen auf gegen Menschen. Und wenn, ich brauche euch jetzt nichts zitieren, oder? Von dem, was im letzten Jahrhundert war und was gerade läuft. Der Teufel hasst Menschen. Und je mehr tot sind, umso mehr taugt es ihm. Ein drittes, er verblendet. Es ist interessant, was Paulus schreibt in 2. Korinther 4. Der Teufel macht es oder beeinflusst Menschen, dass sie das Evangelium nicht sehen. Es kann ihnen gesagt werden, und es geht da rein und es geht da raus und sie haben es nicht gecheckt. Er verblendet. Noch etwas, er wird listig genannt, hinterhältig, richtig gemein, hinterhältig. Und wenn er was verändern kann, dass Christen blockiert werden, dann tut er das. Und ein Weg, Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 6, spricht er davon, dass Christen sich mit Nichtchristen verbünden. Und ich meine, da hat der Teufel seinen Fuß in der Tür. Wie viele Christen sind schon blockiert worden, weil sie einen Nichtchristen gewählt haben als ihren Lebenspartner? Von Computern wissen wir, man muss Sachen verwenden, die kompatibel sind. Da ist eine Inkompatibilität. Davon schreibt der Paulus ganz klar. Ist eine Sache, wenn du Christ geworden bist, nachdem du schon verheiratet warst. Ja? Aber ich rede davon, dass man sich entscheidet für einen Nichtchristen und mit ihm den engsten Bund des Lebens einzugehen. Die Probleme kommen. Ich will dahin, der andere da. Wie erziehen wir unsere Kinder? An wen sollen sie glauben? Wem sollen sie vertrauen? Wir entscheiden, aber wir lassen uns beeinflussen. Und da ist Vorsicht geboten. Und schließlich noch ein Aspekt. Wir sehen das oft sehr, sehr individualistisch alles. Der Teufel greift einzelne Menschen an, flüstert ihnen was ins Ohr. Ey, mach doch eh nichts, tun eh alle. Aber der Teufel hat auch, es gibt eine unsichtbare Welt, sagen die Apostel im Neuen Testament, Kolosserbrief, Römerbrief und so weiter. Es gibt Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Und da haben wir ganz wenig Einblick. Aber es sollte uns genügen, wenn das Wort Gottes uns sagt, das ist der Fall. Und es gibt Mächte und Gewalten auf dieser Welt. Korporative Verbindungen von Menschen, Staaten, Armeen, Konzerne, Firmen, wo viele Leute zusammenwirken. Und dieses Miteinander, das hat ein eigenes Gepräge, das hat einen Spirit. Glaubt ihr nicht, dass der Feind da auch mitmischt in solchen großen Vereinigungen, egal wie sie genannt werden, wie sie heißen? Okay, das ist jetzt der Fall. Anfang des tausendjährigen Reiches ist der Einfluss auf Einzelne und auf Korporationen nicht da, weil Satan weggesperrt ist, Satan ausgeschaltet. Okay, wird Zeit für Szene 2. Vielleicht eines noch. Tobias hat gepredigt vor einiger Zeit über die Waffenrüstung. Was können wir tun, dass wir in diesem geistlichen Kampf nicht verlieren, ist hier zu sehen. Vers 4, Szene 2. Dann sah ich Throne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten. Es waren die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt und an Gottes Wort festgehalten hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet, also den Antichristen, und hatten sich das Kennzeichen des Tieres nicht auf der Stirn oder auf der Hand anbringen lassen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und regierten 1000 Jahre lang zusammen mit Christus. Satan ist in der Isolierzelle, Szene 1. Jetzt wird gezeigt, Throne werden aufgebaut und auf den Thronen sitzen Leute, Menschen. Keine Anzahl wird genannt, sind es 10, 12, 1 Million, nichts gesagt. Wird nur gesagt, wer drauf sitzt. Einmal die Märtyrer, die für Jesus, wegen ihrer Treue zu Jesus, ihr Leben gegeben haben. Dann ist es ein bisschen schwierig im Griechischen. Es könnte auch heißen, quasi das Erste, es sitzen einfach da viele Leute drauf, auf den Thronen. Und das Zweite ist dann von den Märtyrern. Die Übersetzung hier, die Neue Genfer, versteht das als identisch. Ja? Es könnte aber auch so anders übersetzt werden, dass es grundsätzlich, da sitzen Leute drauf, die mit Jesus regieren. Und eine Teilmenge davon sind diejenigen, die jetzt gerade in dieser ganz schwierigen Epoche und Periode davor, wo der Antichrist so gewütet hat, eben ihr Leben gegeben haben. Das ist die erste Auferstehung. Die übrigen Toten wurden nicht zum Leben erweckt, bis die 1000 Jahre vorüber waren. Die übrigen Toten sind praktisch alle Nichtgläubigen. Denn bei der ersten Auferstehung sind die Christen und die Gläubigen des alten Bundes dabei. Vers 6, glücklich, wer zu Gottes heiligem Volk gehört und an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht. Vielmehr werden sie Gott und Christus als Priester dienen und während der 1000 Jahre mit Christus regieren. Eine Seligpreisung für das Volk Gottes, für alle, die zu Jesus gehören, die ihm ihr Leben gegeben haben. Gehörst du dazu? Dann gilt es auch dir. Das heißt eigentlich, wer Jesus folgt jetzt und hier, ist dann dabei und sitzt auf so einem Thron. Damit, ich überspringe die nächste Folie, die blaue Folie. Ich fasse diese Verse zusammen und sage, es geht hier darum, Regenten einzusetzen. Gott, Jesus, setzt Mitherrscher ein, Leute in Verantwortung. Die Märtyrer werden vollkommen rehabilitiert. So viele Christen auf der Welt werden einfach auf die Seite geschoben, unterdrückt, ihr kennt das. Im Reich Gottes, wenn Jesus herrscht, werden sie ihren Gerechtigkeit finden und auf ihrem Platz sein, für den Gott sie gemacht hat. Jesus spricht in Offenbarung 3 in einem dieser Sendschreiben an eine seiner lokalen Gemeinden und er sagt, wer überwindet, also wer den Sieg behält in diesem geistlichen Kampf, der wird mit mir sitzen auf dem Thron. Also Jesus will sein Heil und aber auch seine Autorität mit uns teilen. In Matthäus 19, 28 spricht Jesus mit seinen 12 Jüngern, die Apostel. Und er sagt, hey, wisst ihr was? Ihr werdet, wenn das Reich gekommen ist, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Cool. Aber es ist eben nicht nur auf die 12 beschränkt. In Offenbarung 3 meint er es für alle Nachfolger. Und dann gibt es einen unglaublichen Vers im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, den muss ich euch vorlesen. Vielleicht geht es uns so ähnlich wie den Korinthern. Paulus schreibt nämlich, wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, im Griechischen steht da die Heiligen, also jeder Christ ist ein Heiliger nach biblischem Verständnis, ja? Wisst ihr denn nicht, dass die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Und da gebt ihr solch ein unwürdiges Bild ab, jetzt, und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen. Der Anlass war, hey, du hast mich betrogen, ein Christ zu einem anderen Christ, und geht zum Richter in der Stadt. Und der Paulus sagt, das geht gar nicht. Seid ihr nicht imstande, da das zu schlichten? Gibt es keinen, der irgendwie da euch helfen kann in der Gemeinde? Müsst ihr einander vor Gericht ziehen? Und dann sagt er, wisst ihr denn nicht, was auf uns zukommt, wenn das Reich Gottes da ist, dass wir eingesetzt werden, die Welt zu richten? Und dann kommt es noch stärker. Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Da müssen wir doch in der Lage sein, Streitfälle des täglichen Lebens zu entscheiden. Es ist interessant, oder? Was Paulus da weiß, was er uns sagt für die Zukunft. Das heißt für mich, Gott wird uns erwachsen werden lassen in dem Reich Gottes. Wir werden Verantwortung tragen. Wie das ausschaut, keine Ahnung. Ich weiß es nicht und du auch nicht. Aber dass es sein wird, das weiß er, oder? Wenn er es sagt, dann wird es so sein. Und wir sollen aus dieser Zukunftsperspektive für hier und heute ein bisschen erwachsener werden im Glauben und sagen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin bereit, mich der Gemeinde, aber auch den Menschen in der Gesellschaft zu widmen, was zu verändern. Ich glaube, dass wir Menschen überall brauchen, in allen Firmen, in allen Schulen, in allen Ämtern, in allen politischen Institutionen, Verantwortung übernehmen, verändern, was wir verändern können mit Gottes Hilfe. Okay, Szene 3. Vers 7. Wenn die 1000 Jahre abgelaufen sind, in denen der Satan gefangen gehalten wurde, wird er wieder freigelassen werden. Er wird sich in alle vier Himmelsrichtungen aufmachen, um Gog und Magog, die Völker der ganzen Erde, dazu zu verführen, gemeinsam in den Kampf zu ziehen. Von überall her sah ich ihre Armeen aufmarschieren. Sie waren so unzählbar wie der Sand am Meer und überschwemmten die Erde, soweit das Auge reichte. Sie umzingelten die von Gott geliebte Stadt, das Heerlager derer, die zu seinem heiligen Volk gehören. Doch da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete sie. Und der Teufel, Vers 10, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden, für immer und ewig. Meine nächste Predigt irgendwann im nächsten Jahr wird über das jüngste Gericht sein. Und dann gehe ich auf den Feuersee ein, nicht jetzt. Um was geht es hier? Ist das nicht wieder gigantisch, ein Hammer? Nach 1000 Jahren idealster Umstände, Jesus herrscht auf der Erde, es geht alles mit Gerechtigkeit zu, es ist die Natur, also kennen wir nicht so, ja, Friede unter den Menschen. Und dann kommt der Teufel und schafft es, unzählige Leute wieder zum Abfall von Gott zu verführen. Ist das nicht fast undenkbar? Aber da steht's. Wie ist denn sowas möglich? Gott erklärt es nicht. Ich kann jetzt nur meine kleinen Schlussfolgerungen ziehen. Es kann nur heißen, aus meiner Sicht, Jesus saß oder sitzt in der Zeit im Tausendjährigen Reich auf dem Thron. Wahrscheinlich in Jerusalem, ist egal wo. Er sitzt auf dem Thron. Und Menschen passen sich an, sind ja froh. Denn das, was da laufen wird, ist ja das, was sich die Welt wünscht. Eine Welt in Frieden. Ist ja super. Aber eines haben sie nicht gemacht. Diesen Jesus da drinnen König sein lassen. Und das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Das macht es möglich, dass sie versuchbar sind und abfallen können bei all dem, was sie erleben. Es ist nicht populär, was Jesus sagt in Matthäus 7 in der Bergpredigt. Da spricht er mal, bittet und so weiter, und es wird euch gegeben werden. Und dann sagt er, und wer von euch, wenn er ein Kind hat und so, und das bittet irgendwas, wird ihm nicht das gerne geben, was zum Essen oder so, oder Spielzeug. Aber da sagt er ein Wort dazwischen. Ihr, die ihr böse seid. Ihr, die ihr böse seid. Ihr, die ihr böse seid. Wir könnten auch sagen, ihr, die ihr Sünder seid. Und das wird nicht aufgehoben, indem wir ins tausendjährige Reich irgendwie hineinkommen. Ihr, die ihr böse seid. Wenn wir Jesus nicht in die Mitte unseres Lebens lassen, dann gehen wir am Leben vorbei, am ewigen Leben. Jesus darf für viele gerne der Notnagel sein, der Nothelfer. So habe ich, bis ich 17 war und mich im Schwächerterhof bekehrt habe, so habe ich mein Christsein praktiziert. Ich habe nicht wirklich gebetet, außer wenn ich in Trabels war. War eh nicht oft der Fall, aber kann mich erinnern. Jesus ist mehr als Nothelfer. Jesus ist kein Flaschengeist. Ich brauche jetzt was. Ah, danke, super. Bumm. Bleibe da auf dem Regal. Jesus ist König. Er ist König, jetzt, unsichtbar für die Welt. Er wird wiederkommen und dann sitzt er auf einem sichtbaren Thron und wird sichtbarer König sein. Und dennoch ist es möglich, dass Menschen ihn nicht da drinnen König sein lassen. Wenn es dann möglich ist, unter idealen Umständen, ist es nicht jetzt auch so möglich? Vielleicht bist du da und vielleicht siehst du das jetzt und es betrifft genau dich. Du schwankst hin und her. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Jesus machen soll. Ich muss noch prüfen oder nicht. Und so weiter. Ich lade dich einfach ein, triff eine ganzherzige Entscheidung. Wenn wir das nicht tun, machen wir den Plan Gottes für unser Leben zunichte. Das sage nicht ich, sondern das sagt Jesus in Lukas Kapitel 7. Da redet er von Johannes dem Täufer und er sagt, boah, das ist ja kein Mensch so wichtig vor Gott sozusagen wie er jetzt, ja, mit seinem Dienst, weil er ihn, den Messias, angekündigt hat. Und dann sagt er, alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer, gaben Gott in seinem Urteil recht. Sie haben sich von Johannes taufen lassen. Johannes, die Botschaft war, kehrt um zu Gott, ja, und lasst euch als Zeichen dafür taufen. Und die, die das annahmen, haben das gemacht. Aber es gab Leute, die das nicht gemacht haben. Vers 30. Nur die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, also die Superfrommen, die Theologen, die religiösen Leiter, die Spezialisten, die Pfarrer der damaligen Zeit, nur die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machten den Plan Gottes zunichte, den Gott für sie hatte. Die Elberfelder Übersetzung sagt, sie machten den Ratschluss Gottes wirkungslos. Ist stark, die Aussage. Gott hat einen Plan, einen Heilsplan und wir können den wirkungslos machen. Und zwar dadurch, dass wir stolz sind, dass wir nicht zugeben können und wollen, dass wir böse sind und Sünder sind und Rettung brauchen und uns selber nicht retten können. Wenn wir das festhalten, machen wir den Plan Gottes für unser Leben wirkungslos und zunichte. Aber das hat Folgen. Natürlich. Okay, ich bin's. Ich möchte, Becky, komm auf. Ich möchte jetzt einfach einladen, wenn du heute sagst, boah, ich bin jetzt reif. Ich bin reif für diese Entscheidung, mein ganzes Leben Jesus zu geben. Dann komm nach dem Gottesdienst hier in die Ecke zum Gebetsteam. Wenn du reif bist für diesen Schritt. Wenn du sagst, bah, ja, das trifft mich, aber ich brauche ein bisschen Zeit, um das noch mehr durchzudenken, dann habe ich auch was für dich. Ich habe hier ein Kärtchen mit einem Gebet drauf, das sogenannte Miracle Prayer. Und du kannst das bei mir holen, nach dem Gottesdienst da hinten, und dann mache ich was mit dir aus. Weil das Gebet geht sehr an die Wurzel. Sehr an die Wurzel. Ein Angebot. Wer es im Video dann sieht, im Internet, wird eine Adresse eingeblendet, wo du mir schreiben kannst, um diesen Text. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, wir singen es immer wieder, du kommst zurück, dein Reich soll anbrechen und wir wissen, es wird anbrechen auf dieser Erde. Und darüber freuen wir uns und darüber preisen wir dich. Und auch wenn nicht alle unsere Fragen beantwortet sind, einige Sachen können wir klar sehen. Und eine davon ist, so sehr unser Herz macht den Unterschied. Und Herr Jesus, ich bete darum, dass du uns hilfst, uns ganz dir auszuliefern. Loszulassen von allem, was uns hindern will, mit dir zu gehen, mit dir zu leben, auf dich zu schauen, zu vertrauen und dir als König und Herr auch zu gehorchen. Herr, mach uns zu solchen Leuten. Hilf uns. Lass uns so leben, auch wie der Paulus schreibt, Mensch, könnt ihr nicht miteinander das ordnen? Lass das in unserer Gemeinde Realität werden, dass wir Verantwortung übernehmen füreinander und in Liebe miteinander leben, dir zur Ehre. Ich preise dich, danke dir dafür. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.